freuen uns, dich auf Podcast begrüßen zu dürfen und dir so Anteil an unserem gottesdienstlichen Leben zu geben. Wir danken dir für jede Form des Mittragens. Mit einer Online-Spende auf der Website kannst du die Vision der Vineyard Bern finanziell unterstützen. Wir wünschen dir viel Inspiration beim Hören der Botschaft und Gottes Segen.
Wir werden den Ostergruß während dieser Predigt 4 oder 5 Mal miteinander aufnehmen. Einfach diese österliche Freude. Das heißt, jedes Mal, wenn ich sage, Christus ist auferstanden, dürft ihr natürlich antworten. Genau. Christus ist auferstanden. Christus ist auferstanden. Christus ist auferstanden. Ah, wir feiern heute mit Milliarden von Menschen, mehreren Milliarden, das Osterfest, die Auferstehung von Jesus Christus. Wir in der Vineyard Bern haben diese Ostern ganz bewusst miteinander mit einer Konferenz gefeiert, Stop for the One, für den einen anhalten. Und diese Zeit, die war für mich richtig, richtig erfrischend, von Jackie Pullinger zu hören, was es heißt, für den einen anzuhalten. Auch wenn es dich was kostet, Gausara, das machst du so vorbildlich. Du bist mir so ein Vorbild. Anzuhalten für einzelne Menschen, auch wenn es was kostet. Im Kleinen, wenn wir die Einsamkeit unserer Gesellschaft anschauen, kann das schon nur heißen, ich halte an einen Nachmittag lang und höre meiner Nachbarin zu. Das kann ganz viele einfache Dinge bedeuten, aber in diesen Tagen uns anstecken zu lassen vom Vorbild von Jesus Christus, the one and only who stopped for us. Wie er für uns angehalten hat. Dieses Vorbild ist unglaublich. Und es ist so begeisternd, so ein Vorrecht, dass wir, indem wir uns seinem Vorbild anschließen, Teil seiner Geschichte werden. Wie er uns mit reinnimmt in seine Geschichte. Nun, wenn wir uns Ostern anschauen, es wackelt ein bisschen, deswegen muss ich da die Flasche immer wieder nehmen, sonst fällt die irgendwann noch. So wackelig hat auch die Geschichte an Ostern begonnen. Ich meine, wenn wir an die Jünger denken, die waren 3 Jahre mit Jesus zusammen und haben kein bisschen verstanden, dass der ganz bewusst nach Jerusalem ging, um zu sterben. Dass das nicht ein Fehler war. Nein, sie haben erwartet, wir gehen nach Jerusalem und jetzt beginnt es so richtig. Und als Jesus dann starb, waren sie erschüttert. Sie verstanden die Welt nicht mehr. Und weißt du, wenn Menschen heute sich schwer tun, das Geschehen von Ostern intellektuell nachzuvollziehen, wenn das viele Fragen auflöst, sind wir alle in guter Gesellschaft, weil das war bei den Jüngern damals genau gleich. Was ist nur hier los? Es schien wirklich vorbei zu sein, als Jesus am Karfreitag starb. Und dann kam der Ostermorgen. Und ich lese Markus 16, Verse 1 bis 11. Am nächsten Abend, als der Sabbat vorüber war, kauften Maria von Magdala, Salome und Maria, die Mutter von Jakobus, wohlriechende Öle, um den Leichnam von Jesus einzubalsamieren. Früh am Sonntagmorgen, gerade als die Sonne aufging, machten sie sich auf den Weg zum Grab. Unterwegs überlegten sie, wer ihnen den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen könnte. Als sie jedoch hinkamen, sahen sie, dass der Stein, ein massiver Felsblock, bereits zur Seite gewälzt war. Sie betraten die Grabhöhle und bemerkten dort auf der rechten Seite einen jungen Mann in einem strahlend weißen Gewand. Die Frauen erschraken sehr, aber der Engel sagte, hab keine Angst, ihr sucht Jesus von Nazareth, der gekreuzigt wurde. Er ist nicht hier, er ist von den Toten auferstanden. Seht, das ist die Stelle, an der sie ihn hingelegt haben. Geht jetzt zu seinen Jüngern und sagt ihnen, auch zu Petrus, Jesus geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat, bevor er starb. Zitternd vor Angst und Bestürzung flohen die Frauen aus dem Grab. Sie redeten mit niemandem darüber, so sehr fürchteten sie sich. Jesus war am frühen Sonntagmorgen von den Toten auferstanden und erschien zuerst Maria von Magdala, die er von 7 Dämonen befreit hatte. Sie ging zu den Jüngern, die um ihn trauerten und weinten, und berichtete ihnen, dass Jesus lebe und dass sie ihn gesehen habe. Doch sie glaubten ihr nicht. Ist die Beschreibung hier von Markus nicht einfach erfrischend? Erfrischend ehrlich. Zu sehen, sogar die Jünger, die all diese Wunder erlebt hatten, die Jesus vollbracht hatte, sie konnten zuerst nicht glauben, was sich hier ereignete. Sie taten sich schwer, das Geschehen an Ostern einordnen zu können und verstehen zu können. Wie Jesus sind Tausende von Menschen im Römischen Reich gekreuzigt worden. Das haben wir am Freitag gehört an der Konferenz. Und eine Kreuzigung, das war ein grauenhafter Tod, den man niemandem wünschte. Und Römer durften gar nicht gekreuzigt werden, weil es so demütigend war. Aber nicht nur der Tod von Jesus war schwer fassbar für die Jünger. Sogar seine engsten Freunde hatten Mühe, an die Auferstehung zu glauben. Sie glaubten den Frauen nicht, bis sie ihn selbst gesehen haben. Und wir lesen, dass Jesus zuerst Maria, dann dieser Gruppe von Frauen erschien, dann zwei Jüngern, die sich bereits aufgemacht hatten, wieder nach Hause zu gehen von Jerusalem her, dann den 11 Jüngern mehrmals und schlussendlich einer ganzen Schar von 500 Menschen, die versammelt waren. 500 Menschen, die bezeugen, wir haben ihn gesehen. Christus ist auferstanden. Christus ist auferstanden. Christus ist auferstanden. Und als die Jünger, die Nachfolger von Jesus, den Auferstandenen gesehen haben, waren sie herausgefordert. Und was es ausgelöst hat, es hat sie zum Nachdenken gebracht, wie sie denn nun dieses Geschehen am Kreuz neu deuten konnten. Wie sollten sie das verstehen? Es hat ihnen einen neuen Blick gegeben. Sie haben es zuerst nicht verstanden. Sie waren am Trauern. Aber als sie den Auferstandenen gesehen haben, da dämmerte es ihnen, dass das etwas Einzigartiges sein musste. Der Tag, der Wendepunkt der Menschheitsgeschichte. Und so haben die Autoren des Neuen Testaments, die ersten Jünger, begonnen oder versucht zu beschreiben, was an diesem Kreuz geschehen ist. Was der Tod und die Auferstehung von Jesus bedeutet. Und ich werde eine Zusammenfassung machen von 2,5 Sessions, die Manuel Rötlisberg und ich an der Konferenz gehalten haben. Wir können es natürlich nicht so ausführlich machen wie da. Aber ich möchte euch dennoch einen kleinen Einblick geben. Und wenn es dich gleich begeistert wie mich, kannst du dann in einigen Tagen auch die Podcasts nachhören. Nun, es war damals schon unvorstellbar. Menschen konnten den Tod von Jesus am Kreuz nicht nachvollziehen. Selbst die Jünger nicht am Anfang, bis sie den Auferstandenen gesehen haben. Und was sie dann gemacht haben, ist, sie haben Bilder genommen, die Autoren des Neuen Testamentes, Bilder, die den Menschen der damaligen Zeit geläufig waren, emotional was ausgelöst hat, die familiär waren, und haben damit zu erklären versucht, was an diesem Kreuz geschehen ist. Und ich möchte fünf heute dieser Bilder aufnehmen. An der Konferenz haben wir 8 vorgestellt. Und die ersten 3 Bilder, die ich aufnehme, die die Autoren des Neuen Testaments verwendet haben, um den Menschen zu erklären, den Juden zu erklären, was am Kreuz geschehen ist, was die Bedeutung vor Ostern ist, haben alle mit diesem Passafest zu tun, von dem wir her das Abendmahl ableiten. Das Passafest spielt im jüdischen Bewusstsein bis heute eine zentrale Rolle. Und deswegen habe ich Sascha aus unserer jüdisch-messianisch-ukrainischen Community gebeten, uns doch die Bedeutung des Passafestes kurz einzuführen.
Dear friends, Shalom, Chag Pesach Sameach, congratulations you with Passover. It is really great time now. And what does Passover mean in context of Torah, Tanakh, in context of the time when Yeshua walked on the earth? And of course, we can say that Passover is meaning of the time of freedom from slavery, the time of freedom from the Egypt, of the land of slavery. And it is not just a freedom for the sake of freedom. It is freedom to serve God. Do you remember what the Moses said to Pharaoh? Let my people go that they may serve me. Let my people go that they may hold the feast of me. So the Passover means not just a freedom from slavery, but freedom to serve God. Freedom, joyful serve God. And in context of New Testimony, Brit Hadasha, we know that Yeshua became our Pesach, Passover, the Lamb who died and rose again to free us from the slavery of sin and death. And I can say you even more, that the main goal of Passover was not only escape from Egypt and the slavery, but to come in, to reach the promised land. And not just by yourself, separately from others, but go out from Egypt together, like one family, to reach the promised land. And Almighty God, He promised us that He will keep us, He will protect us, and He will help us to come to this goal. So, be blessed. Chag Pesach Sameach. I am Chag you. Shalom.
Vielen Dank, Sascha. Er hat uns schon Stichworte gegeben. Es gibt drei Bilder, die mir hier entgegenkommen, wenn ich das Passafest vor Augen habe. Das Passafest ist auf der einen Seite ein Befreiungsfest. Es ist eine Geschichte der Befreiung. Jedes Jahr bis heute wird an diesem Pessachfest, am Sederabend, an diesem Gründonnerstag, beim Mahl die Geschichte erzählt, vor Augen geführt, wie es war, als ihre Vorfahren in der Sklaverei in Ägypten gefangen waren. Und das wird nicht nur dadurch vor Augen geführt, indem man sich die Geschichte erzählt, sondern selbst mit den Speisen, die man isst, eben bittere Kräuter, die man isst, um sich vor Augen zu führen, selbst am Körper zu spüren, wie bitter es ist, in der Sklaverei gefangen zu sein. Oder man tunkt diese Kräuter und andere in Salzwasser, um sich der Tränen der Vorfahren bewusst zu werden. Und so ist diese Geschichte, als die Autoren des Neuen Testaments gesagt haben, hey, was hier am Kreuz geschehen ist, das ist das Gleiche wie Pessach. Es ist eine Befreiungsgeschichte. Das zweite Bild, diese Befreiung, Befreiung von was? Eben aus der Sklaverei des Pharaos in Ägypten. Und deswegen hat man sich an diesem Abend auch die Geschichten der 10 Plagen erzählt, durch die Gott dem Pharao seine Macht gezeigt hat. Eine Auslegung besagt, dass jede dieser 10 Plagen auf eine ägyptische Gottheit hingezielt hat, die Macht hatte und Gott ihnen damit gezeigt hat, hey, der Gott Israels ist stärker als die Götter Ägyptens. Und so ist es eine Geschichte, in der gefeiert wird, dass Gott die Macht des Bösen besiegt hat. Und sie dieser Macht des Bösen nicht mehr einfach nur ausgeliefert sind. Das ist das zweite Bild, das mit Pessach zusammenhängt. Und das dritte, wie wurde dieser Sieg sichtbar? Was hat dem Passafest seinen Namen gegeben? Das ist das Passalam. Passa heißt vorüberschreiten, hinüberschreiten. Dass dieser Verderber am Haus der Israeliten vorbeigezogen ist und ihre Erstgeborenen nicht gestorben sind, sondern verschont wurden. Und die Autoren des Neuen Testaments sagten eben, hey, Jesus ist dieses Passamal, unser Schutz, der die Kraft und die Macht des Verderbes an uns vorbeiziehen lässt. Und so sehen wir, und für uns heute sind diese Bilder, auch wenn die Bilder uns fremd sind, weil wir den Bezug zu diesen Festen nicht gleich haben, sind die Inhalte genauso bedeutsam für uns. Was am Kreuz geschehen ist, was an Ostern geschehen ist, ist eine Befreiungsgeschichte. Es geht darum, dass Gott Menschen befreien will. Und ich habe gerade zuvor mit jemandem gesprochen, der von Ängsten geplagt wird. Diese Gefangenschaft ist ja nicht Sklaverei, wie wir es in dieser Geschichte sehen, sondern Menschen in unserer Gesellschaft erleben alle Formen von Gefangenschaft. Sei es von Ängsten, sei es von Sorgen, sei es von Süchten. Und wir wissen, hey, was am Kreuz geschehen ist, hat die Kraft, Situationen zu verändern. Wir sind diesen Kräften und Mächten nicht mehr einfach hilflos ausgeliefert, sondern es ist die Geschichte von dem Gott, der uns in unserer Not nahegekommen ist und der handelt. Am Mittwoch wurde auf RTL die Passion aufgeführt, in Kassel dieses Mal und live übertragen. Und da hat ein Mann, ein Ex-Hooligan und Ex-Clubbesitzer, auf der Reeperbahn seine Geschichte erzählt.
Und er hat erzählt, wie er gefangen war. Ich weiß nicht mehr, ob es der Tod seiner Tochter oder seiner Schwester war, den so in ein Loch gestürzt hat, dass er versucht hat, das mit Gewalt und Alkoholexzessen zu ertränken, bis er Jesus gefunden hat. Ihr Lieben, die Geschichte vom Kreuz, die Geschichte von Ostern ist eine Befreiungsgeschichte. Denn Christus ist auferstanden. Und dabei hat er diese Mächte und Kräfte, die uns gefangen nehmen wollen, besiegt. Christus ist auferstanden. Christus ist auferstanden. Christus ist auferstanden. Die nächsten und die letzten zwei Bilder, die wir heute ganz kurz aufnehmen wollen, die hängen mit einem zweiten jüdischen Fest zusammen, das eben die Menschen der damaligen Zeit kannten. Es war das wichtigste Fest in der Zeit von Jesus, Yom Kippur, der Versöhnungstag. Und auch hier habe ich Sascha gebeten, uns eine kurze Einführung in diesen Versöhnungstag zu geben.
And what we can say about Yom Kippur, the day of redemption, it is in the context of law of Moses. It is a special day when the Kohen Gadol, high priest, made a sacrifice for himself and for the whole nations. This is the day when all the people expected redemption from all their sins of the past year. And it is important that it is a life and blessing for the next year depends on this. And the Yom Kippur become a prototype of the fact that animal sacrifice, blood of animals, cannot completely cleanse and free a person from the knowledge of sin. To become completely freed from sin, a perfect sacrifice is needed, much more than the sacrifice of a goat or a bull. And it was such a perfect sacrifice that Yeshua made for you and for me and for all of us, that would forever free us from the power of sin. He became our kaparot, redemption. He gave us freedom and we can stand this. Chag Sameach, be blessed, brothers.
Nun, diese zwei Bilder haben mit der Opferpraxis in Israel zu tun. Auch etwas, was uns fremd ist, aber in der Antike war es ganz natürlich und normal. In allen Kulturen wurden Opfer dargebracht. Und in den meisten Kulturen wurden diese Opfer dargemacht, um irgendwelche Gottheiten, von denen man sich fürchtete, den Gott des Windes, den Gott des Sturmes oder so, zu besänftigen. Aber ganz anders waren die Opfer des Volkes Israel. Das hat nichts mit dieser Vorstellung dazu. Vielmehr hat Gott mit dem Volk Israel einen Bund geschlossen, weil er sagt, ich will mitten unter euch leben. Ich will diese Gemeinschaft mit euch Menschen. Es ging um seine Gegenwart. Nun, die Schwierigkeit war, dass die Israeliten schon am Tag, als Gott diesen Bund mit ihnen geschlossen haben, untreu wurden, ein goldenes Kalb angebetet haben, die Schöpfung selbst angebetet haben. Und die Schwierigkeit, wie kann ein heiliger, vollkommener Gott mit selbstzentrierten Menschen zusammenkommen? Wie geht das? Mir hilft ein Bild dort, mir das besser vorzustellen, ein Bild, das mir nahe ist. Ihr wisst ja, ich mag die Sonne nicht besonders, weil ich so schnell schwitze. Viele Menschen lieben die Sonne. Ohne die Sonne würden wir nicht leben. Wir könnten nicht leben. Sie gibt uns die Wärme. Wie schön war es heute in der Wärme des Tages draußen zu sein. Sie gibt uns Licht. Ohne sie würden wir nicht sehen. Und durch die Strahlen gibt sie Energie, die die Pflanzen durch Photosynthese übersetzen in Energie. Aber wenn wir, also die Sonne ist unglaublich gut, Quelle des Lebens. Aber wenn wir der Sonne zu nahe kommen, wir würden uns in alle Einzelteile pulverisiert werden. Weswegen? Es hat mit unserer Beschaffenheit zu tun. Und auf eine unerklärliche, mysteriöse Art und Weise haben diese Opfer damals etwas mit der Beschaffenheit des Volkes gemacht, dass sie diese Nähe und Gegenwart Gottes aushalten konnten, ertragen konnten. Mit anderen Worten, in dieser Opferpraxis, die uns im Alten Testament begegnet, ging es um seine Gegenwart, darum, dass er den Menschen nahe sein wollte. Und so gab es bei diesem Yom Kippur-Fest auf der einen Seite zwei Böcke, die wichtig waren, Bild, das die Autoren des Neuen Testaments aufgenommen haben. Und in diesem Tempel, das war anfangs ein Zelt, gab es einen abgesonderten Bereich, das Allerheiligste wurde das genannt. Und in der Vorstellung war das der Ort, an dem Gott mitten unter ihnen wohnte. In diesem Allerheiligsten gab es eine Lade, die Bundeslade, weil sie ja den Bund zusammengeschlossen haben. Und die Vorstellung war, dass Gott wie auf dem Deckel dieser Bundeslade, wo die Cheruben thronten, wohnt. Und deswegen wurde der Deckel dieser Bundeslade auch Sühnedeckel oder Gnadenthron genannt. Und einfach einmal im Jahr durfte der Hohepriester dann in dieses Allerheiligste reingehen. Und was er tat ist, er nahm diesen ersten Bock, schlachtete ihn, fing das Blut auf, ging damit ins Allerheiligste rein und hat es auf diesen Sühnedeckel gesprengt. Sühne, das Wort, das dahinter steckt, bedeutet so viel wie zudecken. Also damit wurden wie die Sünden des Volkes zugedeckt. Das war der erste Bock. Schuld und Unrecht einer Person wird zugedeckt. Und die Menschen, die Autoren des Neuen Testaments, als sie versucht haben, den Menschen ihrer Zeit zu erklären, was am Kreuz geschehen ist, haben sie gesagt, hey, was am Kreuz geschehen ist, das ist eigentlich dieser Sühnedeckel. Es ist der Ort, wo unser Schuld, unser Unrecht zugedeckt wird, so dass wir in dieser Gegenwart Gottes leben können. Spürt ihr? Da geht es nicht um einen zornigen Gott, da geht es nicht irgendwie darum, dass Gott irgendwie befriedigt werden müsste, sondern es geht um sein Verlangen, Gemeinschaft mit uns zu haben. Dann kommen wir zum zweiten Bock. Der wurde zum Sündenbock. Der Hohepriester hat ihm nämlich seine Hand aufgelegt und hat laut die Sünden des Volkes benannt und sie so auf diesen Bock gelegt und der wurde dann in die Wüste geschickt. Er trug sozusagen die Sünden des Volkes weg. Und die Autoren des Neuen Testaments haben gesagt, Leute, was am Kreuz geschehen ist, ist genau das. Das Kreuz, Jesus ist der perfekte Sündenbock, der unsere Sünden, unsere Schuld, unser Unrecht auf sich genommen hat. Nun, diese beiden Bilder sind für uns in der heutigen Zeit schwer verständlich. Sündenböcke erleben wir auch, aber von einer problematischen Seite. Denn wir leben durchaus in einer widersprüchlichen Zeit. Eine Zeit, die sich schwer tut, das Konzept von Sünde zu verstehen. Und gleichzeitig, obwohl wir uns schwer tun mit dieser Vorstellung, dass es sowas wie Sünde gibt, haben Menschen in der heutigen Zeit ein so ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden, dass wir nicht tolerieren, wenn Unrecht unter den Teppich gekehrt wird. Und das zeigt sich sehr oft gerade in den sozialen Medien, wo wir dann auf eine ungesunde Art und Weise Unrecht sichtbar machen, öffentlich machen, Shitstorms sich ergeben. Und dieses Bild des Sündenbocks ist für unsere Zeit so wichtig, weil das Bild zeigt, hey Leute, wir wollen und wir dürfen Unrecht nicht und wir müssen Unrecht und Schuld nicht totschweigen. Wir kehren es nicht unter den Teppich. Wir reden es nicht klein, sondern wir haben einen Ort, wo Unrecht und Schuld ausgesprochen wird, benannt wird und dann aber auch losgelassen wird. Es wird nicht so getan, wie wenn alles okay wäre, wenn längstens nicht alles okay ist. Egal, ob du Opfer oder Täter von Unrecht bist, ist es so gut zu wissen, hey, es gibt diesen Ort, wo das nicht verborgen bleiben muss, sondern benannt wird, bekannt wird und damit seine Kraft verliert. Wir müssen das Gewicht und die Last von Schuld und von Unrecht nicht länger selbst durch unser Leben tragen. Deswegen ist dieses Bild des Sündenbocks für unsere Zeit so wichtig. Ich habe vor einigen Wochen eine Geschichte gehört, ein Interview mit einer Frau, die keinen Bezug zum Glauben hat. Und sie hat erzählt, wie sie ihr Kind abgetrieben hat. Und sie steht immer noch für das Recht auf Abtreibung ein. Aber seit sie ihr Kind abgetrieben hat, hat sie unglaubliche Schuldgefühle, hat sie gesagt. Und wie ihr geht es vielen Menschen. Schuld und Schamgefühle, wie viele Menschen gehen mit dieser Last von Schuld und Scham durchs Leben. Und die Botschaft, die wir haben, ist, du musst dieses Gewicht nicht selbst durchs Leben tragen. Ich kenne einen Ort, wo du dieses Paket, dieses Gewicht loswerden kannst. Und in der Balance dazu, mir gefällt es, dass es zwei Böcke sind. Dieser zweite Bock ist nämlich der Ort, wo die Schuld zugedeckt wird. Also Schuld und Unrecht wird nicht nur benannt und bekannt, aufgedeckt, sondern mit diesem zweiten Bock haben wir einen Ort, wo es zugedeckt wird. Wenn wir nur den Ort hätten, wo es zugedeckt wird, wäre es problematisch. Wenn nur bekannt wird, ohne dass die Schuld zugedeckt wird, wäre es auch wieder schwierig. Aber da haben wir dieses Bild von diesen beiden Böcken, das Freiheit bringt. Und ihr Lieben, diese Geschichte müssen die Menschen in unserer Gesellschaft unbedingt hören, ob sie Gott kennen oder nicht, ob sie ihn kennenlernen wollen, ob sie Interesse haben an ihm oder nicht. Sondern das Anliegen Gottes ist, dass sie nicht mit diesem Gewicht von Schuld und Scham durchs Leben gehen. Weswegen? Weil Christus auferstanden ist. Christus ist auferstanden. Christus ist auferstanden. Und damit sind wir schon am Ende dieser Predigt. Es sind nur 5 von vielen Bildern, die die Autoren des Neuen Testaments erwähnt haben. Wir haben 8 aufgenommen an dieser Konferenz, die uns jeweils einen Aspekt der Bedeutung des Kreuzes, der Bedeutung dieses Ostergeschehens nahebringen und uns auch zeigen, weswegen dieses Geschehen heute genauso aktuell ist wie vor 2000 Jahren, weil es nämlich Teil der großen Geschichte Gottes mit uns Menschen ist, der uns Menschen Wert und Würde geben will, der gekommen ist, um uns Gutes zu tun, der gekommen ist, um für den einen anzuhalten, uns befreien zu bringen, zu sagen, du bist nicht einfach ausgeliefert, und um diese Lasten abzunehmen, um Schuld zuzudecken, so dass wir eigentlich Menschen, wieder ganze Menschen werden können.